Textgrundlage hierfür Lukas Kapitel 5, die Verse 33 bis 39. Er gibt der Predigt den Titel »Siehe, ich mache alles neu«. Und hinführend zur Predigt möchte ich nun gemeinsam mit euch Jesaja Kapitel 62 lesen. Jesaja Kapitel 62. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihre Rettung wie eine lodernde Fackel. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste nennen, sondern man wird dich nennen mein Gefallen an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhm macht auf der Erde. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Wenn ich fortan deinen Feinden dein Korn zur Speise gebe und wenn Söhne der Fremde deinen Most trinken werden, um den du dich abgemüht hast, sondern die es einsammeln, sollen es essen und den Herrn preisen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken, in den Vorhöfen meines Heiligtums. Zieht, zieht durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebt ein Banner über die Völker. Siehe, der Herr hat eine Kunde erschallen lassen zum Ende der Erde hin. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Gesuchte, Stadt, die nicht mehr verlassen wird. Soweit das Wort Gottes.
Es freut mich, heute Morgen wieder bei euch sein zu dürfen und das Wort Gottes auszuteilen. Ich bringe auch liebe Grüße mit von euren Geschwistern in Zürich und es ist schön, mit euch diesen Gottesdienst auch zu verbringen. In Zürich predige ich durch das Lukas-Evangelium und darum werden wir uns einen Text anschauen aus Lukas 5, wie schon erwähnt in der Einleitung. Lukas 5, die Verse 33 bis 39. Bevor wir Gottes Wort aber hören, wollen wir kurz beten. Herr, wir preisen dich, dass du als Bräutigam in diese Welt gekommen bist, um deine Braut zu suchen und auch letztlich sie durch den Tod am Kreuz zu erwerben. Und wir danken dir, dass mit deinem Kommen auch als Bräutigam eine neue Zeit angebrochen ist, eine Zeit der Freude, eine Zeit der Feier, eine Hochzeit sozusagen. Und das beinhaltet auch, dass du einen neuen Bund und eine neue Lehre, dass du das Evangelium gebracht hast. Und wir danken dir, dass wir nun in diesem Evangelium, in dieser Lehre auch forschen und verweilen dürfen und flehen dich an, dass du das Wort gebrauchst und in unseren Herzen anwendest und wirksam sein lässt. Amen. Lukas 5, Vers 33. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken. Und er, Jesus Christus, sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht: Der Alte ist besser. Soweit das heilige Wort Gottes. Nun, unser Predigttext hat eine gewisse Vorgeschichte. Und zwar knüpft es an die vorangehenden Verse logischerweise, wo es um die Berufung des Levi ging oder um die Berufung von Matthäus, wie Christus ihn berief zum Jünger und Levi alles aufgab, der Zöllner alles aufgab und Christus nachfolgte. Aber in Versen 27 bis 32 sehen wir, wie Levi auch ein Festmahl für den Herrn Jesus Christus zubereitet hatte, aus Dank ihm gegenüber. Und er hat die Jünger Christi eingeladen und Zöllner und Sünder, und sie waren am Tisch miteinander beisammen, hatten ein Festmahl sozusagen. Und die Pharisäer, die das beobachtet hatten in diesem Kontext, hatten natürlich keine große Freude. Und sie sagten in Vers 30, indem sie mit den Schriftgelehrten zusammen murrten gegen die Jünger: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und dadurch hatten diese Pharisäer eben die Frömmigkeit und das religiöse Leben, die Praxis in Frage gestellt. Auch die Lebenspraxis von dem Herrn Jesus Christus in letzter Konsequenz, weil sie eben mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft hatten, Tischgemeinschaft sogar pflegten. Und die Kritik von den Schriftgelehrten, den Pharisäern und von anderen Gruppierungen, die zieht sich nun weiter oder wird sogar noch lauter, wird stärker. Wir haben in unserem Text gelesen, Vers 33, sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Ist ein Wort der Kritik. Nun, mit sie in Vers 33 ist ein bisschen debattiert, wer da genau gemeint ist. Ich denke nicht, dass es direkt an den Kontext anschließt, sondern ein bisschen eine Zwischenzeit vergangen geht, ohne dass man keine Rückbezüge nun machen könnte. Aber die Parallelstelle in Markus 2 zeigt uns klar, wer diese Leute sind, die nun ganz spezifisch auch die Jünger Christi kritisieren. Markus 2, Vers 18, in der Parallelstelle heißt es: Und die Jünger des Johannes, also die Jünger des Johannes des Täufers, und die der Pharisäer, die Jünger der Pharisäer, pflegten zu fasten, und sie kamen zu ihm, zu Christus, und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Also hier sind vor allem die Jünger, die andere Jünger ansprechen. Warum fasten wir als Jünger von Johannes und der Pharisäer so viel und so oft und beten, aber die Jünger von Christus so wenig? Und das ist die Hauptkritik, die eben dann in diesen Text hineingeht. Und wir werden sehen, wie Christus selber eigentlich sie beginnt dann zu kritisieren und das Hochzeitsbild gebraucht. Aber was Christus eigentlich macht, ist so grob gesagt, er kommt und bringt etwas Neues. Er bringt eine gewisse Neuheit ins Spiel. Mit Jesus Christus ist irgendwie etwas anders und auch mit seinen Jüngern ist etwas anders. Etwas Neues ist gekommen, eine neue Freiheit ist mit Christus gekommen, eine neue Fülle, eine neue Freude, eine neue Zeit ist wirklich angebrochen. Und das wird eben, diese Neuheit wird mit diesem Hochzeitsfest bildlich dargestellt und ist eben ganz unpassend zum Fasten. Nicht, dass Fasten schlecht wäre, aber Fasten hat immer so den Aspekt von traurig sein, von bedrückt sein. Es ist mühselig für den Körper, man leidet, man ist angestrengt und diese Dinge passen eben nicht zu diesem Neuen, das Christus bringt. Und dieses Neue, diese Neuheit wollen wir heute Morgen betrachten, mit dem Ziel auch selbst fröhlich zu sein, vor allem fröhlich in Christus zu sein. Und der Titel, wie schon erwähnt, ist angelehnt auf Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu, weil Christus eben etwas Neues einführt. Und ich habe 4 Punkte, werde diese aber fortlaufend entfalten. Betrachten wir den ersten Punkt, mangelnde Frömmigkeit. Mangelnde Frömmigkeit. Wir haben die Kritik schon gehört von den Jüngern, der Pharisäer und des Johannes des Täufers, dass sie eben so oft und so viel und so häufig fasten, aber die Jünger von Christus fasten eigentlich gar nicht. Sie sind immer nur am Essen und am Trinken. Aber warum bringen sie diese Kritik überhaupt auf? Ich meine, Essen und Trinken ist natürlich nichts Verwerfliches per se. Aber warum diese Kritik? Was ist der Hintergrund vielleicht? Nun, der Text gibt nicht viel Fleisch am Knochen, somit müssen wir ein bisschen interpretieren und vielleicht auch den Lukas 1 bis 5 mit einbeziehen. Aber was hier los ist, denke ich, ist, dass Johannes der Täufer und auch die Pharisäer ja eine Erwartung hatten, dass der Messias in ihrer Zeit kommen würde. Es herrschte eine große Sehnsucht und Erwartung, dass der Messias kommt. Und Johannes der Täufer hat in Lukas 3 einen Messias angekündigt und dass er nach dem Johannes kommen wird. Und das kann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten schon sein. Und dieser Johannes der Täufer predigt eine Taufe der Buße, das heißt eine Taufe, die zum Ausdruck bringen soll, dass man sein Herz umkehrt zu Gott. Das ist die Idee von Buße tun. Aber dass man eben auch Früchte der Buße bringen soll, dass man gute Werke bringen soll oder ein frommes Leben führen soll zur Ehre Gottes, gemäß den Geboten Gottes. Und weil Johannes der Täufer den Messias ankündigte, hat er natürlich seinen Jüngern damit auch gesagt, bereitet euch vor auf den Messias. Die Jünger des Johannes und auch die Jünger der Pharisäer, sie sollen sich vorbereiten auf das Kommen des Messias. Und Fasten und Beten sind hilfreiche Mittel, die man gebrauchen kann, um sein Herz quasi auf den Messias vorzubereiten. Auch heute ist Fasten und Beten immer noch eine Praxis, die wir tun können. Und wer das von euch schon gemacht hat, der weiß, es demütigt uns, es macht uns schwach, es macht uns mehr bewusst, dass wir abhängig sind von Christus. Wir haben mehr Zeit dann für das Gebet, weil wir eine Mahlzeit auslassen. Es sind hilfreiche Mittel, uns auf Christus auszurichten. Oder damals in ihrem Kontext auf den Messias. Christus heißt der Messias, einfach auf Griechisch. Und somit, die Anklage, die diese Jünger bringen, ist, warum bereitet ihr euch, also die Jünger von Christus, warum bereitet ihr euch nicht auf den Messias vor, der im Begriff ist zu kommen? Wenn der Messias käme, er hätte ganz bestimmt keinen Gefallen an euch, so wie ihr lebt. Ihr esst und trinkt und fastet nicht und betet überhaupt nicht. Sie hinterfragten die Frömmigkeit der Jünger von dem Herrn Jesus Christus, weil eben der Messias am Kommen ist. Und wir können das ein bisschen vielleicht nachvollziehen, denn auch wir warten ja auf das Kommen von dem Herrn Jesus Christus, auf das zweite und letzte Kommen. Und wir machen auch ein bisschen vielleicht krumme Augen oder auch wir würden uns ein bisschen fragen, wenn wir Christen beobachten, die sagen, ja, Christus kommt vielleicht bald, aber sie leben irgendwie nicht dementsprechend, leben so ein bisschen halbpatzig, unmoralisch. Auch wir hätten unsere berechtigten Fragen und so auch diese Jünger von Johannes und von den Pharisäern. Sie verstanden nicht, wie sie so freudig sein konnten, die anderen Jünger. Der Messias steht doch vor der Tür, man muss fromm leben. Und in alledem haben sie eigentlich dann auch letztlich Christus kritisiert. Denn Christus ist der Meister von seinen Jüngern und wenn die Jünger unfromm leben quasi, dann muss das von irgendwo ja herkommen sozusagen und sie sagen eigentlich implizit auch, dass Christus nicht fromm lebt. Der Messias selbst auf eine gewisse Art nicht fromm lebt, paradoxerweise. Hört einmal die Worte, die Christus in Lukas 7 sagt, in Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, die Pharisäer, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Auch bezüglich dem Herrn Jesus Christus hatten sie ein ganz klares moralisches Bild. Das ist nicht einer, der dem Messias würdig wäre. Und somit auch die Jünger nicht und somit auch Christus nicht. Und was sie eigentlich auch implizit damit sagen, löst euch von diesem Meister los und folgt uns nach, denn wir bereiten uns ja rechtmäßig auf Christus, auf den Messias vor. Nun einerseits, ja, das Vorbereiten, das war sicherlich richtig und gut. Denn der Messias stand vor der Tür und Johannes predigte die Umkehr. Aber das Problem war nun, dass die Jünger von Johannes und die Jünger der Pharisäer und viele anderen eine Art Selbstgerechtigkeit daraus entwickelt haben. Ja, sie bereiteten sich vor, aber es münzte irgendwann in eine Werksgerechtigkeit um. Sie dachten mit der Zeit, wir sind gut genug für den Messias. Wir haben seine Gunst auf sicher, weil wir so fromm sind, so religiös leben, nicht so wie die anderen, sondern wir leben so gut. Sie betonen ja extra in Vers 33, dass die Jünger des Johannes so oft fasten und beten. Und wenn wir Lukas 18 betrachten, sehen wir ein bisschen, was die regelmäßige Praxis war. Dort spricht Christus in einem Gleichnis von einem Pharisäer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Zweimal pro Woche haben sie gefastet und von außerbiblischen Quellen können wir annehmen, dass sie immer montags und donnerstags gefastet hatten. Sie dachten, sie sind wirklich gut genug für den Messias. Ihre äußeren Werke wurden zu einer Selbstgerechtigkeit. Sie verstanden sich nicht fundamental als Sünder, die sich auch innerlich verändern müssten, innerlich Buße tun müssten. Sie meinten, wenn Johannes predigt, tut Buße, dass das bedeuten würde, möglichst äußerlich halt viel religiöse Zeremonien zu vollbringen. Sich äußerlich vorzubereiten, äußerlich quasi, wieder möglichst viel die Gebote einhalten, aber eben nicht innerlich. Sie sahen sich wirklich gerecht aufgrund ihrer eigenen äußeren Frömmigkeit. Und ihre Selbstgerechtigkeit, wie schon erwähnt, ist eine Form von der Werksgerechtigkeit. Und die Werksgerechtigkeit bringt zum Ausdruck, dass die Grundlage, warum ich errettet bin, in meinen Werken zu finden ist. Oder im Kontext von ihnen, dass sie diese äußeren Werke tun, so oft fasten und so weiter, dass das dann ihre Grundlage ist, dass der Messias mich annehmen wird, wenn er kommt. Sie erwerben sich eigentlich die Gunst von dem Messias. Aber das ist eine falsche Grundhaltung und ich hoffe, dass auch wir nicht aus Werksgerechtigkeit bei Christus etwas bewirken wollen, dass wir in unseren Werken unsere Erlösung finden, sondern die Erlösung ist nur in dem Werk Christi zu finden, wie er alle Werke vollbracht hat. Sondern wir sollen die guten Früchte und die guten Werke und ein umgekehrtes Herz aus Dank gegenüber Christus darbringen. Wir sollen gute Werke tun, aber aus Dank heraus, weil Christus zuvor uns errettet hat und nicht, damit wir irgendwie Gunst bei Gott haben, so wie sie eben gedacht haben, wir hätten Gunst beim Messias. Die Jünger also von Christus, ihnen wird mangelnde Frömmigkeit unterstellt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Die Hochzeit hat begonnen. Nun gibt Christus auf ihre Kritik eine Antwort. Und sie erstaunt ein bisschen im ersten Moment. Vers 34. Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Nun, um das kurz abzuhandeln, der Kontext meint natürlich, die Hochzeitsgäste sind die Jünger und die, die Christus nachfolgen, und der Bräutigam ist Christus selbst. Aber warum gebraucht Christus hier so ein Bild? Warum wechselt er fast schon irgendwie das Thema, oder warum diese Hochzeit? Nun, Christus will grundsätzlich zum Ausdruck bringen, es ist jetzt schlicht nicht die Zeit, um zu fasten. Es ist jetzt nicht eine Zeit des Fastens, des Trauerns, des Betrübtseins. Weil der Messias ist schon da. Er ist schon gekommen. Er ist hier. Das will Christus vermitteln. Und er gebraucht hierzu eben das Bild einer Hochzeit. Einerseits will er damit zum Ausdruck bringen, er als Messias ist auch ein Bräutigam. Der Messias ist als Bräutigam gekommen. Und wir haben in der Schriftlesung gehört, in Jesaja 62, wie eben dort schon eigentlich Gott auch als einer beschrieben wird, der sich verlobt, vermählt. Im Alten Testament haben wir immer wieder solche Bilder, dass Gott wie auch als ein Bräutigam, als ein Ehemann bezeichnet wird. Jesaja 54 lesen wir in den Versen 5 bis 6. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt, denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Hier ist das Bild vom Bräutigam, von Ehe zu sehen. Oder dann auch Hosea 2, sehr schön, wie es dort heißt am Schluss. Und ich will dich mit mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn kennen. Und das spricht Gott dort zu Israel. Und das Bild von Gott als einem Bräutigam wurde dann auch auf den Messias übertragen. Dass wenn der Messias kommt, dass hier etwas Hochzeitliches auch geschehen wird. Und mit diesem Kommen eben von Christus wird somit auch die Hochzeit eingeläutet. Eine hohe Zeit wird eingeläutet, eine Hochzeit, eine hohe Zeit, eine Zeit der Freude, eine Zeit der Liebe, eine Zeit der Fülle. Wie auch Christus in Lukas 4 schon das angenehme Jahr des Herrn angekündigt hatte. Etwas Neues, etwas Freudiges ist am Kommen. Eine Hochzeit ist hier, und diese Hochzeit ist nicht einfach nur ein Tag und dann ist vorbei, sondern es ist wirklich eine hohe, erhabene Zeit. Und vom Kontext her können wir schließen, dass das die dreijährige Missionszeit von Christus beschreibt, wie der Bräutigam eben hier ist. Weil er sagt ja auch, solange er hier ist, ist das Hochzeitsfest. Und Vers 35, dann spricht er von seinem Tod, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Also die Zeit, die Christus verbringt bei seinem Volk, ist wie eine Hochzeit. Der Bräutigam ist hier. Und damit wird auch etwas Neues, fundamental Neues eingeleitet. Jeder Eheschluss, und wir haben ja einige Ehepaare, schon auch ältere Ehepaare unter uns, jeder Eheschluss bringt Neues mit sich, ist ein neuer, fundamentaler Lebensabschnitt. Und so auch wenn der Messias als Bräutigam kommt, zur Hochzeit kommt, beginnt auch irgendwie etwas Neues. Ein neuer Abschnitt beginnt, das Reich Gottes ist am Kommen. Ein neuer Bund entfaltet sich. Eine neue Freiheit in Christus kommt, und wir könnten noch viel mehr hinzufügen. Und darum ist eben nicht jetzt Zeit zum Fasten, sagt Christus. Keine Zeit des Trauerns. In der Parallelstelle sagt Christus, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam hier ist. Also Fasten verbindet Christus selbst oft mit Trauern. Und das war ja auch die Idee, dass man in Trauer sich demütigt, weil man gesündigt hatte, um dann wieder zu Gott umzukehren. Aber jetzt ist keine Zeit des Fastens hier. Denn es ist Hochzeit und es ist unangebracht, jetzt zu fasten. Vielleicht können wir das ein bisschen übertragen auf euer Grillfest. Stellt euch vor, ihr geht nachher ans Grillfest und Kurt sagt dann, nein, jetzt fasten wir. könnt die Würste wieder einpacken, jetzt fasten wir. Da würde jeder denken, Mann, das ist unangebracht. Ist nicht das, was wir jetzt tun wollen. Wir wollen freudig sein, wir wollen genießen. Christus sagt, ja, die Vorbereitung, die war gut, aber sie ist nun zu Ende, weil der Messias ist jetzt hier. Jetzt ist eine Zeit der Freude gekommen. Das Sacktuch soll abgezogen werden und Festkleider sollen angezogen werden. Das ist eigentlich die Antwort von Christus auf ihre Kritik. Nun aber, wer darf zur Hochzeit kommen? Vielleicht so als Nebenfrage. Wen lädt der Bräutigam, der Messias, wohl ein? Sind es diese selbstgerechten Jünger des Johannes des Täufer oder die Pharisäer, die meinen, sie könnten mit ihrer Werksgerechtigkeit einen Platz erwerben am Hochzeitstisch? Nun, wenn sie richtig umkehren, dann lädt sie Christus ein, aber Christus lädt nicht sie ein, sondern im Kontext und auch in der Vorgeschichte wird deutlich, Christus lädt die Kranken ein, die Zöllner ein, die Sünder ein, dich und mich. Er lädt diejenigen ein, die eben erkennen, dass sie schuldig sind vor Gott und ihm nichts bringen können, keine Werke bringen können. Sie können ohne Verdienste einen Zutritt bekommen an diesem Hochzeitstisch. Sie müssen nicht erst 100 Mal gefastet haben, um dann bei Christus, bei Messias sein zu können. Und für den damaligen Kontext war das sicherlich für viele Ohren etwas Neues. Gerade für diese Jünger der Pharisäer und des Johannes war das sicherlich ein neuer Gedanke auch. Was, wir können ohne diese Werke einfach zu Christus kommen? Christus ist es, der gerecht eben macht. Er vergibt die Sünde, allein durch letztlich den Glauben an ihn, nicht durch die eigenen Werke. Der Glaube ist die Grundlage letztlich für die Erlösung. Und das sehen wir auch im Kontext von Lukas 5, in der Vorgeschichte, in den Versen 17 bis 26, wo Christus den Gelähmten geheilt hat. Und dort heißt es in Vers 20, und als er ihren Glauben sah, als der Gelähmte hinuntergelassen wurde durch das Dach, und als er ihren Glauben sah, der Freunde und des Gelähmten, sprach er zum Gelähmten, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und da sehen wir eigentlich, wie grundsätzlich man gerecht wird vor Gott, indem man glaubt an Christus. Und Christus spricht einen gerecht in der Sündenvergebung. Das ist ein Moment, in dem Christus uns gerecht macht, wenn uns die Sünden vergibt. Aber es ist an den Glauben eben geknüpft und nicht an die Werke, die man zuerst irgendwie bringen will. Denn genug Werke hat man ja nie getan. Und das hat auch die Pharisäer natürlich in eine gewisse Problematik hineingetrieben. Und wir sehen somit also, dass Christus auch eine gewaltige neue Freiheit gepredigt hat. Mit seinem Kommen ist auch diesbezüglich irgendwie etwas wieder neu gemacht worden. Und die Frage auch für uns ist, kommst du als ein Sünder zum Bräutigam letztlich? Oder bist du selbstgerecht wie die Pharisäer und denkst, ich bin schon gut genug? Dann wirst du nicht am Tisch Christi bei der Hochzeit auch am Schluss der Zeit dabei sein. Erkenne, dass du ein Sünder bist. Und dass Christus eben für die Schwachen und Kranken und besonders für die Sünder gekommen ist. Und dann lädt er dich herzlich ein zu seinem Hochzeitstisch, ohne dass du irgendwie Werke zunächst demonstrieren und zeigen musst. Du kannst aus freier Gnade zu ihm kommen. Christus sagt also, die Hochzeit hat begonnen, darum gibt es keinen Grund zu fasten, sondern es gibt allen Grund, fröhlich zu sein, essen und zu trinken. Das bringt uns zum dritten Punkt, wo Christus zwei Gleichnisse nun anfügt. Der dritte Punkt habe ich überschrieben mit neues Kleid und neuer Wein. Die zwei Gleichnisse, die passen ja eigentlich zu dem Hochzeitsbild. Kleid braucht man, Festkleider beim Hochzeits. Bei einer Hochzeit braucht man Festkleider. Und auch Wein ist natürlich bei jeder Hochzeit zugegen. Und in Vers 36 nennt er zuerst eben dieses Gleichnis, dass man nicht einen neuen Lappen oder ein neues Stück Stoff nimmt und das wieder auf ein altes Kleid tut. Und vielleicht ein bisschen mehr visuell für uns. Stelle dir vor, du kaufst in einem Laden ein neues Kleid und fährst dann nach Hause und auf dem Rückweg gehst du in die Brockenstube und siehst dort ein älteres Kleid, das aber ein bisschen schon zerrissen ist. Du würdest natürlich niemals hingehen zu Hause, von dem neuen Kleid ein Stück ausschneiden und diesen Plätzen dann auf dieses alte Kleid hintun, weil dann würdest du das neue Kleid, das du gerade gekauft hast, zerstören und dieser neue Fetzen würde auch höchstwahrscheinlich gar nicht zu diesem alten Kleid passen, von der Struktur, von der Farbe und wie auch immer. Ein neues Stück Stoff soll nicht auf das alte Kleid gesetzt werden. Das gleiche Bild gibt Christus dann auch mit dem zweiten Gleichnis, mit dem neuen Wein, dass der nicht in alte Schläuche hineingetan werden soll. Und damals waren Schläuche aus Tierhäuten gemacht oder der ganze Tierkörper war wie ein Schlauch, beim Hals war dann der Kopf sozusagen. Aber diese Tierhäute wurden mit der Zeit spröde. Also wirklich spröde und unelastisch auf eine gewisse Art. Und wenn man neuen Wein hineingetan hätte, dann wäre es passiert, dass eben der neue Wein, weil er noch gärt und CO2 bildet, sich ausdehnen will und das würde irgendwann den Schlauch reißen. Und damit wäre der neue Wein eben auch verloren letzten Endes. Nun, was Christus sagen will, ist mit diesen zwei Gleichnissen zusammengefasst, dass das Neue nicht mit dem Alten zusammengeht. Nicht mehr zusammengeht oder fundamental nicht zusammengeht. Das Neue geht nicht mit dem Alten zusammen. Und vielleicht so ganz übergeordnet, und auch vom Kontext her und vom Neuen Testament, können wir wie sagen, der neue Bund, den Christus bringt, erlöst eben das Alte ab. Er löst den alten Bund ab, oder die alten Bündnisse des Alten Testaments. Die alten Bünde, die Gott gemacht hatte mit Adam und Noah und Abraham und Mose und David, sie passen nicht zu dem neuen Kleid. Sie passen nicht in diese alten Schläuche hinein sozusagen. Das heißt nicht, dass diese alten Bündnisse schlecht oder falsch waren. Sie waren richtig, aber sie kommen in ein gewisses Alter hinein. Und das Neue passt nicht mehr gänzlich eben zu diesem Alten. Das heißt aber eben nicht gleichzeitig auch, dass der neue Bund, das Neue, nicht trotzdem gewisse Verbindungen hat zum Alten. Wir reden grundsätzlich von Kontinuität und Diskontinuität. Einerseits fließen gewisse Dinge von den alten Bündnissen über in den neuen Bund. Die alten Bünde sozusagen mit all ihren Verheißungen finden ihre Erfüllung im neuen Bund, im Christus. Er ist der verheißene Same, er ist der Erlöser, er ist der König, er ist die Braut. Alle Dinge, die im Alten verheißen wurden, fließen kontinuierlich weiter in den neuen Bund und finden dort substanziell ihre Erfüllung. Und auch die Moralgebote aus dem Alten Testament, die 10 Gebote und so weiter, die fließen natürlich weiter, sind auch im neuen Bund gültig. Denn die Moral von Gott ändert sich ja nie. Und auch gewisse Wahrheiten und Prinzipien aus den alten Bündnissen gehen weiter. Aber es gibt auch Diskontinuität, es gibt auch ein Abbrechen, einen Bruch sozusagen zu dem Alten. Und vom Kontext her ganz klar in dem Sinne, dass vor allem die mosaischen Zeremonien zu einem Ende kommen werden. Die Dinge, die geboten waren dem Volk Israel unter der Zeit Mose, der Tempel, die Priester, die Opfer, die Rituale, all das wird bald zu einem Ende kommen. Denn der Herr Jesus Christus ist der neue Tempel. Christus ist der neue Priester und er ist das neue und vollständige Opfer. Also diese Dinge sind nicht mehr dann kompatibel mit dem neuen Wein oder mit dem neuen Bund sozusagen. Und auch das Nationale wird abbrechen. Ja, Gott operierte im Alten Testament durch das Volk Israel, durch die Nation Israel, aber im Neuen Bund wird die Nation nicht mehr eine solche große Rolle spielen, denn plötzlich werden alle Menschen von allen Nationen in diesen Bund hineingenommen. Es gibt eine gewisse Diskontinuität zur Nation Israel. Und vielleicht können wir das ein bisschen bildlich besser uns vorstellen, wenn wir uns einen Fluss betrachten, der so ein bisschen ein paar Kurven auch hat. Und wir nennen diesen Fluss mal den Gnadenbund. Und jede Kurve beschreibt so einen alttestamentlichen Bund. Die erste Kurve, den Bund mit Adam, und dann geht es weiter, Noah, Abraham, Mose, David. Aber dann kommt es zu einem Wasserfall am Schluss, zu einem Bruch, wo eben der Fluss bricht. Es gibt auf eine gewisse Art Diskontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen. Aber weil es immer noch der gleiche Fluss ist, der weiterfließt letztlich, gibt es eben auch Kontinuität. Einiges wird im neuen Bund weitergeführt oder findet Erfüllung, aber gewisse Dinge brechen eben auch diskontinuierlich ab. Und was Christus eigentlich auch sagt mit eben diesem Gleichnis ist, der neue Bund oder das Neue, das am Bringen ist, das passt oder kann nicht wieder alt gemacht werden und darf wieder nicht alt gemacht werden. Vielleicht, wir sind ja manchmal so, dass wir neue Gegenstände kaufen, aber sie so als Vintage oder Retro haben wollen. Wir wollen das Neue manchmal mit einem alten Look haben, aber Christus sagt, das muss nicht mehr sein, das wird auch nicht mehr sein. Das Neue ist nun hier. Gewisse Dinge, ja, ziehen sich weiter, aber vieles hört auch auf, besonders die Zeremonien. Und das hat dann eben auch wieder einen kleinen Einfluss auf die Werksgerechtigkeit, die wir schon ein, zweimal angesprochen haben. Der neue Bund passt fundamental gar nicht zur Werksgerechtigkeit. Auch die alttestamentlichen Bünde übrigens passten nie zur Werksgerechtigkeit. Auch im Alten Testament wurde man nicht durch Werke gerecht. Abraham glaubte und wurde gerechtfertigt und hat dann im Glauben Werke getan. Und auch die 10 Gebote wurden ja nach der Erlösung aus Ägypten gegeben. Zuerst hat Gott Gnade gezeigt und aus Dank sollten sie nachher die Gebote halten. Die 10 Gebote waren nicht die Grundlage, um sich bei Gott etwas zu erwerben. Aber, und das können wir sicher alle ein bisschen nachvollziehen, ist, dass die Zeremonien in der Zeit Mose vielleicht die Tendenz hatten, dass man eben gesetzlich werden konnte oder schneller, dass man gesetzlich werden konnte, weil es gab so viele Dinge, die man beachten musste, so viele Gesetze, Rituale und Abläufe. Und es gab eine Tendenz, dass man gesetzlich wurde. Und es ist herrlich zu sehen, dass der neue Bund eigentlich kaum Zeremonien hat. Er hat eigentlich nur die 2 Sakramente, die Taufe und das Abendmahl, als Zeremonien. Und damit wird auch gezeigt, dass die Glaubensgerechtigkeit das ist, was letztlich zählt. Sie wird viel mehr in dem neuen Bund noch hervorgehoben, dass der Glaube an Christus rettet und eben nicht die Werke, wie sie noch nie gerettet haben, aber in ihrem Kontext, wie sie ja oft eben die Werke äußerlich bevorzugt hatten, hat man oft eben gemeint, dass man mit den Werken gerecht sein kann, aber war nie so. Der Glaube steht im Vordergrund und mit dem neuen Bund wird das viel mehr auch noch gezeigt. Also dass die 2 Gleichnisse, die Christus braucht, um eben auch sein Bild von der Hochzeit noch ein bisschen tiefer zu entfalten, dass etwas Neues gekommen ist und dass man es eben nicht mit dem Alten vermischen soll. Und der letzte, 4. Punkt betrifft dann den letzten Vers. Der alte Wein schmeckt aber besser. Nun zunächst aber, wenn Christus einen neuen Bund bringt, etwas Neues schafft und etwas Neues einführt, dann bedeutet das auf eine gewisse Art, dass auch wir uns erneuern müssen. Dass auch sie damals sich erneuern müssen, dass sie sich verändern müssen. Sie müssen vom Alten ja auch irgendwie zum Neuen letztlich kommen. Und wir können das auch ein bisschen bildlich auf uns übertragen, dass auch wir ein altes Kleid tragen, auf eine gewisse Art, das beschädigt ist. Wir tragen von Natur aus das Kleid der Sünde, das Kleid Adams. Und wenn wir bei der Hochzeit dabei sein wollen, brauchen wir ein neues Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit von dem Herrn Jesus Christus. Und Christus hat dieses Kleid erworben am Kreuz. Es wird ja gesagt, dass er hinweggenommen wird und sterben wird für uns. Und wenn wir an Christus glauben, gibt er uns seine Gerechtigkeit oder bekleidet uns mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit. Und dann können wir auch zum Bräutigam kommen. Oder wir sind auch wie alte, spröde Schläuche, bildlich gesprochen. Von Natur aus verdorben und spröde. Und wir sind gefüllt mit der Sünde. Und für die Hochzeit müssen wir wie ein neuer Schlauch werden, auf eine gewisse Art. Und das ist ein Bild auch dann für die Wiedergeburt, dass wir wirklich erneuert werden müssen, dass wir zu einem neuen Schlauch werden müssen, der dann fähig ist quasi, das Evangelium aufzunehmen, den neuen Wein, die neue Botschaft, Christus aufzunehmen. Wir müssen uns auch verändern und auch sie damals hätten sich innerlich vor allem auch verändern müssen. Aber wie es oft so ist halt, schmeckt der alte Wein eben besser, wie Christus sagt am Schluss. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Und damit sagt er, der Mensch hängt halt an seiner alten Natur. Der Sünder will Sünder bleiben, er will gar nicht umkehren. Und wenn Neues kommt, wenn eine neue Lehre kommt, wenn Christus kommt, dann stößt man das zunächst einmal zurück, weil man spröde ist, weil man ein altes Kleid hat, nicht wiedergeboren ist. Der alte Wein, das alte, schmeckt eben immer besser, die alte Natur. Aber selbst wenn wir Christen sind, zu Christus gekommen sind, haben wir auch immer wieder oft die Tendenz, zum alten Wein zurückgehen zu wollen. Wir werden immer wieder auch rückfällig und wir sehen das schon ganz früh eigentlich in der Apostelgeschichte. Die Judenchristen, also diejenigen Juden aus dem Volk Israel, die Christen wurden, sie wollten ja auch immer wieder auf eine gewisse Art zum alten System zurück. In Apostelgeschichte 15 mussten sie sich extra an einer Presbytery oder an einer Synode treffen, weil in Vers 1 heißt es, und aus Juda kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also der neue Wein, die Errettung in Christus und durch Christus, durch den Glauben, da wollte man wieder zurück zum alten Wein, zum alten Schlauch, zum alten System. Man wollte wieder die Beschneidung hervorgreifen und nur durch diese äußere Zeremonie würde man gerettet werden. Und auch der Hebräerbrief grundsätzlich behandelt ja genau dieses Thema, dass da viele Judenchristen waren, die unbedingt wieder zurück zum alten System wollten, wieder zum Tempelsystem zurück wollte, nachdem sie mal Christus geschmeckt hatten. Es heißt ja dann in Hebräer 8, Vers 13, indem er sagt, einen neuen Bund, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Und ist dann 70 nach Christus auch wirklich verschwunden, als der Tempel zerstört wurde. Aber es war immer wieder eine Versuchung für die ersten Judenchristen, zu diesem alten System zurückgehen zu wollen. Aber auch für uns Christen heute, wir sind immer wieder dem Rückfall ausgeliefert, dass wir in alte, sündige Muster zurück wollen. Zur Sünde des alten Weines zurück wollen sozusagen. Oder eben die Sünde wieder trinken wollen, weil sie so schmackhaft ist, so lieblich ist. Auch wir sind immer wieder der Gefahr ausgesetzt, plötzlich gesetzlich zu werden, die Bibel wieder nur als ein Regelbuch zu betrachten. Aber wir wollen den alten Wein, wenn er wieder kommt, auch wenn er besser schmeckt im ersten Moment, wir wollen ihn ausspucken und neuen Wein trinken. Oder bildlich gesagt, immer wieder auf das Neue Testament achten, immer wieder auf die Lehre Christi achten und uns neu von ihm auch füllen lassen und den alten Sünden, denen wir gestorben sind, absagen. Der alte Wein, ja, schmeckt vielleicht besser, die Sünde, sie ist immer lukrativ für das Fleisch, aber wir wollen eben neuen Wein in neue Schläuche legen und das alte nicht mit dem neuen vermischen. Das ist etwas, und das ist mein letzter Gedanke für heute Morgen, was zum Beispiel die römisch-katholische Kirche tut. Die römisch-katholische Kirche füllt das neue Evangelium wieder in ein altes System hinein. Wenn ihr einen römisch-katholischen Gottesdienst oder eine Messe beobachtet, dann werdet ihr zurückgeführt in das Alte Testament zum Tempelsystem. Auch in der römisch-katholischen Kirche gibt es Priester, es gibt das Opfer in der Eucharistie, wo Christus wieder geopfert wird im Abendmahl. Oder die Hostien, die dann versorgt werden hinten in einem Schrank, das nennen sie Tabernakel. Und das ist eigentlich die Idee von der Stiftshütte im Alten Testament. Im Englischen nennt man das auch Tabernakel, die Stiftshütte. Wir sehen, wie sie priesterliche Kleider haben, wie sie Zeremonien haben und so weiter. Es erinnert doch sehr vieles wieder an das alte System. Und auch haben die Katholiken eine Form der Werksgerechtigkeit letztlich wieder eingeführt. Sie haben das freie Evangelium genommen und gesagt, ja, die Gnade ist schon gut, aber die Werke müssen trotzdem noch dabei sein als Grundlage, damit dich Christus letztlich annimmt. Und darum musst du viel fasten, darum haben sie die Fastenzeiten, darum musst du den Rosenkranz immer beten und dies und jenes tun, Ablass bezahlen. Wir alle kennen wahrscheinlich Katholiken oder kommen selbst aus einem solchen Hintergrund. Es ist neuer Wein wieder in alte Schläuche gefüllt. Und eigentlich können wir das sehr gut so ein bisschen nachvollziehen, was auch in unserem Text los ist. Dieses Judentum, das auch sehr traditionell war und oft nicht mehr der Bibel entsprach, das wollten eben viele Judenchristen auch aufrechthalten in der ersten Phase. Aber Christus sagt, diese Dinge vergehen, diese Dinge sind nicht mehr relevant. Und darum können wir auch auf eine gewisse Art auch dankbar sein für die Reformation, weil sie haben genau eigentlich das wieder geändert. Sie haben diesen neuen Wein von Christus wieder in neue Schläuche hineingefüllt, haben diesen neuen Plätzen wieder zurückgewonnen sozusagen. Und wir können nun auch in dieser Gesinnung als Reformierte, als Christen, als Evangelikale, können wir eben in dieser Freiheit leben. Wir können essen und trinken mit Christus, weil er eben Sünder annimmt. Wir haben also gesehen, Christus macht alles neu oder beginnt alles neu zu machen. Er führt eine neue Zeit ein. Und das bedeutet halt auch, dass auch wir uns letztlich verändern müssen. Auch wir brauchen ein neues Kleid, einen neuen Schlauch müssen wir werden, bildlich gesprochen. Und wir sollen Acht geben, dass wir eben nicht immer wieder zurückgehen in die alten Sünden. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ich denke, der Text ist auch nicht ganz so einfach, weil er nicht viel Informationen hergibt, was Christus genau meint mit allem. Aber ich denke, es spricht vor allem eben diese Übergangsphase an, die Christus neu nun als Bräutigam gebracht hat und eigentlich bis und mit heute auch ist und vollendet wird, wenn er wiederkommt und er uns dann auch zum Hochzeitsmahl bei sich im Himmel ruft. Lasst uns nun beten zum Schluss. Herr, großer Gott, wir preisen dich, dass du ein gnädiger Gott bist. Und ja, du hattest mit Adam einen Bund der Werke gemacht vor dem Sündenfall, wenn er diese und jene Gebote einhielte, dass er leben würde. Doch Adam fiel und wir mit ihm. Und seit dem Sündenfall sind wir hoffnungslos verloren gewesen. Aber du hast mit den Menschen, mit deinem Volk immer wieder Gnadenbünde geschlossen, die in der Substanz Christus haben. Und du hast gezeigt, dass man in diesen Gnadenbünden nicht durch Werke gerechtfertigt wird, weil das gar nicht mehr möglich ist in einem sündigen Fleisch, sondern dass wir durch Glauben allein an Christus gerechtfertigt werden. Und wir danken, dass das auch Tatsache ist, dass wir wirklich durch Glauben alleine zu dir, Herr Jesus Christus, als Bräutigam kommen können, weil du als Bräutigam hinweggerissen wurdest vom Hochzeitsfest und ans Kreuz geschlagen wurdest für uns, um unsere Unfähigkeit, um unsere Sünden zu tragen. All die Werke, die wir hätten tun sollen und nicht getan haben, hast du bezahlt. Und wir preisen dich dafür. Und dass wir nun in einer Zeit der Freude und der Fröhlichkeit leben dürfen. Eine Zeit, wo wir essen und trinken dürfen im Glauben. Und wir preisen dich, dass wir das auch so schön im Abendmahl sehen dürfen, wie wir mit dir am Tisch sein dürfen. Und du uns nährst und speist. O großer Gott, bitte hilf, dass wir immer bei dir, bei deinem Sohn Jesus Christus bleiben und nicht zum alten Wein und zu alten Dingen zurückkehren, auch in der Sünde nicht. Amen.